Traditionelles Vedanta. Antworten auf existenzielle Fragen.
Es geht ja hauptsächlich um diese drei Gunas, die kommen auch immer wieder mal vor, werden mal kurz erklärt, in den Kontext gestellt und danach geht die Argumentation weiter. Ja, das heißt also, Dinge tauchen immer wieder auf, aber es wird jetzt nicht unbedingt immer wiederholt, sondern es geht eben hauptsächlich darum, die dann in den richtigen Kontext zu bringen. Ja, die drei Gunas sind also drei, ja, grundlegende Energien, kann man auch sagen, ja, die ja letztendlich alles erzeugen, was wir sehen. Ja. Also Sattva, Rajas und Tamas. Und aus makrokosmischer Sicht sind es eben diese drei Eigenschaften. Ich stelle mir das gerne vor wie so ein Projektor, so ein Filmprojektor. Ja, sowas wie das hier, was da Bilder erzeugt. Und dann kann man sich vorstellen, das sind drei Farben, ja, die so projiziert werden. Und durch die Mischung dieser Farben entstehen alle Bilder. Ja. So kann man sich also vorstellen, ja, man soll ja nicht personifizieren, aber stellen wir uns mal vor, es gäbe, Gott wäre ein großer Kinobetreiber, ja, und der hätte halt jetzt einen großen Projektor irgendwo am Rande des Universums in der Unendlichkeit stehen und sowas wie das hier, und der projiziert diese ganze Schöpfung. Ja? Und die drei Bestandteile, ja, die drei Grundfarben, wenn man so will. In unserem Universum gibt es ja drei Grundfarben. Ist das noch? Gelb, Blau und Rot. Stimmt das? Ja. So was Ähnliches. Aus diesen drei Grundfarben kann man alle Farben mischen. Und so ähnlich kann man aus den drei Gunas, aus dieser makrokosmischen Sicht, alles erzeugen, was hier existiert. Ja. Und insofern kann man sich auch vorstellen, Gott ist halt ein guter Filmemacher, ja, weil das eben erfordert eine irrsinnig hohe Rechengeschwindigkeit. Ja, also man kann das auch so als informationstechnischer Sicht kann man das auch durchrechnen. Also ich kenne jetzt die genauen Zehnerpotenzen nicht mehr, aber wir sind schon noch viele Zehnerpotenzen von der Rechengeschwindigkeit entfernt, die nötig sind, um diese Komplexität so darzustellen. Ja, wenn man das einfach mal vergleicht, unseren momentanen Computer im Vergleich zu dem, wenn man so eine 3D-Welt erzeugen wollte. Ja, ja. Und das ist also diese makroskopische oder makrokosmische Sicht, Eigenschaften, die alles erzeugen, die in allem enthalten sind. Wir werden dann später, weil wir erfahren uns ja als Personen, ja, und dafür ist es dann auch wichtig, so eine ja mikrokosmische Sicht zu haben, was bedeuten die Gunas aus ja aus unserer Perspektive als Person, dann kann man sie als Seile oder als Stricke interpretieren, die uns binden, die uns fesseln, ja, weil wir haben halt diese Projektion vor Augen und diese Person, von der wir denken, dass wir die sind, die ist eben aus diesen drei Gunas gemacht, ja, und insofern binden die uns natürlich, weil wir eben von diesen von dieser Person so hypnotisiert sind. Ja. Wir denken, ich bin diese Person. Und wenn ich mich als diese Person, die ja nur so ein kleines Gebilde in einem Riesenkosmos ist, der miteinander in Beziehung steht und sich gegenseitig beeinflusst und auch verändert. Wenn ich also mich mit diesem Bild identifiziere in dieser sich verändernden Welt, die durch Veränderungen der Gunas erzeugt wird, diese laufende Veränderung, dann bindet mich das. Ja? Weil die Gunas haben eben ja unterschiedliche Eigenschaften, die immer wieder mal notwendig sind, aber dann auch immer wieder wechseln. Die sind, dürfen nicht immer gleich sein. Die müssen, die wechseln aus der makrokosmischen Perspektive. Und das ist auch notwendig. Zum Beispiel muss es halt irgendwann viel Tamas geben, damit wir halt schlafen können. Ja? Und das ist in der Atmosphäre so. Und es ist auch gut, wenn das dann in unserem Geist so ist. Ja? Es gibt halt langfristig Probleme, wenn wir eigentlich von den natürlichen Abläufen schlafen sollten, ja, uns aber aus anderen Gründen, weil wir ein anderes Guna-Management betreiben, nicht schlafen, dann führt das halt zu Problemen. Ja. Und wenn wir jetzt eben beispielsweise an Rajas oder an Tamas, ja, eines dieser Gunas, gebunden sind, weil wir uns darüber identifizieren, also weil wir beispielsweise denken, ja, ich muss immer in Bewegung sein, ich muss immer was bewirken, immer was schaffen, also Rajas dominiert, ja, dann kann es halt so sein, ja, dass mich das bindet, dass ich halt nicht zur Ruhe komme, weil ich keinen Durchblick habe, dass ich halt wie so ein kopfloses Huhn durch die Welt laufe, ja, also nur mache, aber gar nicht weiß, was ich da mache. Okay, also das nur so zur Erläuterung der Bindung. Ja, alle drei Energien sind notwendig und nützlich, aber jede von ihnen kann Probleme machen, habe ich gerade erläutert. Es kommt eben immer drauf an. Und es gibt eben diese Gunas in der ja im Universum, im der Schöpfung, die also laufend sich verändern. Ja, und das beeinflusst uns eben auch als Menschen, ja, als Person. Wir sind beeinflusst beispielsweise vom Wetter. Ja. Jetzt ist ja relativ kühl, ein bisschen regnerisch. Ja. Und das ist eben, ja, führt eben dazu, dass das halt alles ein bisschen tamassiger ist, als wenn es jetzt irgendwie 25 Grad und sonnig wäre. Ja, es ist halt mehr Rajas und mehr Sattva auch in der Atmosphäre. Das merkt man immer, ich sehe das hier immer, wenn ich gehe jeden Tag so mal raus, kommt auf den Eigelsteinplatz, braucht nur 25 Grad und sonnig sein, dann alle Leute draußen. Ja? 0 Grad, wenn es 2 Grad und regnet, siehst du niemanden. Ja? Einfaches Spiel. Okay, also da gibt es laufend diese Veränderung in der Atmosphäre. Und das wirkt eben auch auf uns, ja, auf unseren Geist. Wenn das Wetter halt kühl und regnerisch ist, ja, dann fühlen wir uns halt auch ein bisschen so eingeschränkt. Okay, ja, machen wir jetzt noch zügig weiter. Wenn wir von unserer spirituellen Natur nichts wissen, sind wir besonders anfällig für die Schattenseiten jeder Energie. Ja, das liegt eben daran, dass wir, wir denken, ich bin diese Energie, ich bin diese Gunas. Im eigentlichen Sinne stimmt das ja nicht. Es ist halt nur eine Projektion. Aber wenn wir uns jetzt als Personen sehen, dann bin ich eben anfällig, beispielsweise für irgendein Suchtverhalten zum Beispiel. Ja? Wenn ich an bestimmten Gunas hänge, kann es halt sein, dass ich beispielsweise, wie ich das eben schon gesagt hatte, dauernd etwas tun will, weil ich Erfolg haben möchte, weil ich hart arbeite, um vielleicht ein berühmter Redner oder Sänger zu werden. Aber ich das mit irgendwelchen Mitteln aufrechterhalte, die mich dann langfristig irgendwie ja auszehren. Oder ich bin eben anfällig für Neulich, gestern und vorgestern war ich in Bad Meinberg da für so einen Gesprächstermin. Und dann war ich unterwegs, glaube ich, in Hamm, musste ich umsteigen. Und und ich hatte irgendwie Lust auf was Süßes. Das sollte man ja eigentlich nicht machen als Yogi, aber es war da. Dann bin ich in so einen Laden gegangen, dann kam ich halt rein und ich war halt so hypnotisiert von den Süßigkeiten. Ja, und dann ging ich halt zur Kasse und dann stand vor mir einer, der war hypnotisiert von Alkohol. Was für mich völlig uninteressant war. Aber für den halt total interessant, weil der stand da, oh, was nehme ich denn heute? Und so. So haben wir alle natürlich, dann bestimmte Schatten. Klar, ich hatte irgendwie durch die Reisen bedeutet ja immer Vata fördern, so aus Ayurveda Sicht. Und wenn man was Süßes isst, dann dämpft Vata. Ja, kommt man ein bisschen zur Ruhe. Dieser andere Mensch hatte was anderes im Sinn. Der hatte irgendwie Unruhe und wollte das wahrscheinlich dämpfen mit Alkohol oder was auch immer. Das heißt also, wenn wir an bestimmten Dingen, wenn wir uns darüber definieren, damit identifizieren, sind wir immer anfällig für bestimmte Dinge. Weil alle Energien, die wir dann erzeugen, haben eben auch ihre Schattenseiten. Insbesondere, wenn wir eben so Mittel nutzen, wie jetzt beispielsweise Alkohol. Weil das hat eben Nebenwirkungen, ja, die sich dann auswirken. Ja, der feinstoffliche Körper steht dann völlig unter dem Einfluss dieser drei Kräfte. Das heißt also, wir sehen uns dann nur als den Umständen ausgeliefert. Ja? Wir denken, okay, ich bin diese Person und diese geistigen Instrumente, das Gehirn funktioniert auf eine gewisse Weise. Und das geht eben hoch und runter. Die Gunas wechseln ständig. Und dann bin ich auch diesem ständigen Wechsel ausgesetzt. Ja, und fühle mich dem möglicherweise hilflos ausgesetzt. Ohne Verständnis für diese drei Kräfte und die Technik der Transformation können wir keinen Erfolg haben. Ja, das ist jetzt so eine These. Ich würde sagen, ja. Also ich kann auf jeden Fall sagen, durch dieses Wissen der drei Gunas, ist man wesentlich, oder bin ich wesentlich besser in der Lage, meine geistigen Instrumente zu managen, aber auch erstmal zu verstehen. Ja, wenn ich eben bestimmte Dinge mache, dann hat das eben Folgen. Ja, wie zum Beispiel, ich habe letzten Tagen halt viel Fahrerei, viele Sitzungen unterrichtet danach, Telefongespräche gehabt und so weiter, wenn man halt viel redet, viel aktiv ist. Irgendwas kommt irgendwann, wenn sehr aktiv ist, kennt ihr von euch? Damals Müdigkeit. Ja? Irgendwie, es geht nicht ewig weiter. Man kann das ein bisschen, Yogis ja insbesondere, wir können das halt ein bisschen noch erweitern, können Pranayama machen, Asanas machen, gut entspannen durch Yoga Nidra und so weiter. Aber auch das hat natürlich irgendwann seine Grenzen. Ja? Gut, also die These ist, es ist wichtig, diese Kräfte, die drei Gunas, zu verstehen und auch zu wissen, wie wir sie managen können. Den Unterschied zwischen dem Subjekt und den Objekten zu verstehen, bedeutet, die Gunas transzendieren oder befreien. Ja? Was ist das Subjekt? Hier, das Selbst, unsere Natur, ja? Bewusstsein, das ewig und alt durchdringend ist. Und in diesem Bewusstsein tauchen Objekte auf. Und das bedeutet, ein Objekt ist beispielsweise auch der Körper, die Person. Das ist ein Objekt, was in uns auftaucht. Wenn ich halt weiß, dieser Körper, ja, diese Person, auch die geistigen Instrumente, alle Gedanken, Gefühle, Energien sind nur ein Spiel der Gunas, sind nur aus den Gunas gemacht. Und wenn ich dann weiß, das ist das Spiel der Gunas, aber ich bin das Subjekt, ich bin das Bewusstsein jenseits davon. Wenn ich davon fest überzeugt bin, dann ist es Befreiung. Es ist eine dauernde, unmittelbare, spürbare Wertschätzung der glückseligen Freiheit des Subjekts. Also wenn ich weiß, ich bin nicht dieses Objekt, dieser Körper, diese Person, die dieser Veränderung permanent ausgesetzt, sondern ich bin das Subjekt, in dem das geschieht, ja, dann ist das Befreien. Ja, es muss klar sein, welches Subjekt ein Guna-Problem hat und welches nicht. Er spricht ja auch hier noch von einem zweiten Subjekt. Was ist das erste und das zweite Subjekt hier? Welches Subjekt hat ein Guna-Problem? Welches nicht? Person, das zweite Subjekt, hat ein Guna-Problem. Und wenn ich mich jetzt als Person sehe, dann ist es auch wichtig, dieses Guna-Problem zu akzeptieren und das auch, ja, zu managen. Das erste Subjekt, so wie wir es hier verstehen, ist etwas, was eine andere Qualität hat als das zweite Subjekt. Das zweite ist also das, was wir uns als das, was wir uns typischerweise sehen, als dieser Mensch. Aber das erste Subjekt, Bewusstsein, ist alldurchdringend, ewig und vollständig und frei und ist absolut unberührt, vollständig unberührt von allem, was hier sich verändert und geschieht. Ist jenseits dieser Gunas. Der Geist ist jenseits davon. Ja, das ist eben das Spezielle von Vedanta. Wir versuchen uns, und das wird jetzt hier noch weitergehen, wir versuchen uns zu entpersonifizieren oder entpersonalisieren. Ja? Weil die These ist, das ist das Problem, dass wir halt denken, ich bin eine Person und ich denke, meine Gedanken sind das Einzige, was es gibt. Wir gehen davon aus, ja, unsere Gedanken, unsere Gefühle sind subtil, aber es gibt etwas, was jeweils wesentlich subtiler ist, was ja alldurchdringend und ewig ist. Ja, die Ursache von allem. Wir müssen uns immer bewusst sein, wo bin ich gerade. Ja, das erfordert halt ein bisschen Zeit, auch mal hören. Manche von euch sind ja schon ein paar Jahre dabei. Sie beantworten ja auch die Fragen dann immer zuerst. Ja, ihr könnt das auch sagen. Das ist einfach nur eine Gewohnheit. Kann ich auch von mir selbst sagen. Weil wir sind halt anders geprägt. Wir sind, wenn wir ein normales Leben führen, dann sind wir halt nur geprägt, eine Person zu sein und aus dieser Sicht alles zu sehen. Ja. Und Vedanta bedeutet, dass wir uns darin üben, zu denken, ich bin dieses Bewusstsein. Möchte die Dinge auch aus der Sicht von Bewusstsein sehen und mich praktisch von dieser Identifikation mit der Person lösen. Ja, es ist eine knifflige Sache, denn es gibt eigentlich nur ein Subjekt, das als zwei erscheint. Denn das zweite Subjekt, das wir für uns halten, ist eigentlich ein Objekt. Das haben wir schon gesagt. Ja? Das zweite Subjekt ist durch die Gunas gebunden, nicht frei von ihnen. Ja? Person wird hier als zweites Subjekt bezeichnet, ist durch die Gunas gebunden. Das erste Subjekt, unsere wahre Natur, ist nicht gebunden durch die Gunas. Jenseits der Gunas. Transzendent. Und die Lösung, frei zu werden, die Lösung, die Vedanta uns vorschlägt, das kommt auch später nochmal, aber ich sage es jetzt schon mal, die Lösung, die Vedanta vorschlägt, ist, dass du dein Ich veränderst, deine Vorstellung von Ich, dass du also diesen Speicherplatz, wo jetzt steht, Ich, Name so und so, geboren dann und dann, mache das und das, ich bin so und so groß, und was da immer noch alles drinsteht, dass du diese Einträge veränderst zu, ja, ich bin Bewusstsein. Ich bin Bewusstsein, vollständig, alldurchdringend, ewig und frei. Und das ist letztendlich ein Lernprozess. Ja, wer ist das zweite Subjekt? Die Person, für die wir uns halten, so wie sie durch die Gesellschaft konditioniert wurde. Die Person in deinem Führerschein, was da drin steht, oder Personalausweis. zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren, die eines Tages sterben wird. Die Person, die lange Geschichten über sich und ihr Schicksal erzählt. Also wenn wir uns irgendwo, stellt euch vor, ihr geht irgendwo spazieren und irgendwo in der Wüste oder in den Bergen oder was auch immer und dann habt ihr tagelang niemanden gesehen. Ja, und dann sitzt ihr auf einmal gemütlich an irgendeinem Kamin in der Hütte und dann kommt ein anderer rein. Was erzählt man typischerweise? Oder ihr trefft euch mit irgendwem, den ihr nicht kennt, in der Kneipe und man erzählt sich seine ganze Lebensgeschichte und so weiter. Und das ist aus einer menschlichen Sicht sehr schön und sehr unterhaltsam. Das ist das Leben. Aus Vedanter Sicht bedeutet das aber uninteressant. Ja. Weil das ist nur eine temporäre, eingebildete Natur, die ich angenommen habe. Und was ganz nett ist, aber was auch viele Probleme bereitet. Weil die Aussage ist letztendlich, dass die wesentlichen Probleme, die wir im Leben haben, ja, dadurch ausgelöst sind, dass wir uns als diese Person sehen und die damit identifizieren. Ja, diese Person ist also nicht wirklich ein Subjekt, sondern ist ein veränderliches Objekt. Ja, weil wir haben das ja nicht in der Hand. Habt ihr in der Hand, wann euer Körper erschaffen wurde? Konntet ihr das irgendwie im Katalog bestellen? Könnt ihr euch daran erinnern, wie der aussehen sollte? Ihr habt das irgendwann einfach vor die Nase gesetzt bekommen. Ja, und ihr habt es auch nicht in der Hand, zumindest in einem gewissen Grade. Ja, gewisse Dinge kann man machen. Aber wir haben halt nicht wirklich in der Hand, wann bestimmte Krankheiten kommen, ja, wann wir sterben. Ja. Wir können halt nicht sagen, ich will jetzt mein Herz ausschalten. Gut, es gibt die Möglichkeit, Selbstmord oder so etwas, aber das ist normalerweise nicht in unserer Hand. Das wird halt irgendwann angestellt. Und insofern ist es nicht wirklich ein Subjekt, sondern es ist ein Objekt, das irgendein schöpferisches Prinzip erschaffen hat, eine gewisse Zeit erhält und auch irgendwann wieder auflöst. Und laufend verändert. Ja. Der Gemütszustand verändert sich laufend. Der unser Aussehen. Ja. Ja, als Mann ist das ja immer so. Geht abends ins Bett und morgens stehst du auf, guckst in den Spiegel. Habe ich auch nicht gemacht. Ich kann das ja nicht wachsen lassen oder so. Laufend Veränderung. Ja. Und wir irgendwann fangen die Haare an auszufallen. Und so weiter und so weiter. Wir denken aber, das ist ein Subjekt und ich bin das. Und das erzeugt das Problem. Es ist halt etwas, was nicht in unserer Hand ist. Und wir versuchen das krampfhaft irgendwie immer ja zu steuern alles. Aber es gelingt halt nicht. Und das erzeugt halt großen Frust. Ja, das ursprüngliche Subjekt, das von dieser Person hinter einer Mauer der Unwissenheit versteckt wird, ist das wahre Selbst, das Bewusstsein. Ja, schön ausgedrückt. Hinter einer Mauer der Unwissenheit. Ja. Sind wir lange hinter. Also ich war da auch lange hinter, wie ich das erste Mal gehört habe. Ja, als ich das erste Mal gehört habe, so ja, an den Anfängen von Yoga, weiß ich noch, ich bin bei meinem ersten Wochenende im Westerwald, da war ja gleich so ein indischer Meister da, direkter Schüler von Swami Shivananda. Und der macht halt Pujas und der redet auch davon. Gleich an dem ersten Wochenende. Hat mich gleich fasziniert, aber es war noch nicht so richtig greifbar für mich. Ja, weil es dauert halt eine gewisse Zeit. Man muss sich auch, das ist zumindest jetzt im Nachhinein meine Haltung dazu, man muss sich auch bewusst bemühen, diese Mauer der Unwissenheit abzutragen. Die geht nicht von selbst weg. Das ist eine massive Mauer. Ja. Und wenn wir halt darauf warten, das wird ja später noch Thema sein, wenn wir jetzt darauf warten, dass diese Mauer irgendwann zerbröselt, kann das sehr lange dauern. Ja. Aber das muss halt jeder selber dann wissen. Ja, Zweck der Guna-Lehre ist, das ursprüngliche Ich zu enthüllen was, wie du gerne hören wirst, das zweite Ich zu einem sehr glücklichen Menschen machen wird. Ja, das heißt also, die Guna-Lehre, weil das ist ja das Thema jetzt hier in dieser Jahresgruppe. Wir haben ja schon ein paar verschiedene Schriften, sind wir ja schon durchgegangen. Alle haben so eine andere Vorgehensweise, ein anderes Thema. Und das ist auch mal das Schöne. Wird auf eine andere Art und Weise entfaltet. Hier wird dieses non-duale Wissen, ja, entlang des Wissens der Gunas entfaltet. Ja. Und es wird also enthüllt, entfaltet. Und wenn du dieses Wissen kennst, ja, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann auch noch wirklich dieses Wissen anzuwenden in deinem Leben. Und nicht nur mal 5 Minuten am Tag, sondern auch an der Basis, an den Grundlagen deines Lebens. Ja, dann wird auch dieses zweite Ich, dieses zweite Subjekt, diese Person glücklich. Ja, das ist das Versprechen. Das ist das Versprechen des Buches, das ist das Versprechen der Schriften, der Meister. Ja, und ich kann aus eigener persönlicher Erfahrung sagen, auch, ja, es ist so. Ja, dieses Wissen über die Gunas ist sehr, sehr wertvoll, weil es dir einen anderen Blick auf die Welt ermöglicht, der der Realität besser entspricht und der auf jeden Fall für uns als Menschen uns ermöglicht, eben ja unser Leben besser zu leben. Ja, weil wir sind es ansonsten, wenn wir uns nur losgelöst von diesen Gunas durchs Leben bewegen, sind wir in so kleinen Detailproblemen verstrickt. Ja. Das Wissen über die Gunas hilft uns, so ein großen Überblick zu bekommen, ja, und einen Blick für das Wesentliche zu entwickeln. Ja, auf so einer makrokosmischen Ebene, aber auch auf einer ganz praktischen, persönlichen Ebene. Ja, bis hierhin seid ihr gekommen. Und jetzt geht's weiter. Ja. Ja, eine wichtige Methode beim Vedanta ist ja auch immer Wiederholung, insbesondere am Anfang. Für Menschen, die lange dabei sind, ja, in den fortgeschrittenen Schriften, da gilt Wiederholung als nicht gut, ja, aber für sehr lange Zeit, das gilt für mich auch, für mich ist Wiederholung auch mal gut, ist immer wieder zu sagen, weil gerade das, eben diese Mauer der Unwissenheit oder diese Furchen, in denen sich unser Denken bewegt, ja, so Schritt für Schritt verändert. Das ist also nicht etwas, was so schlagartig geschieht, sondern etwas, was so immer wieder zu machen ist. Ja, und dadurch verändern sich unsere Denkweisen, unsere Denkmuster. Ja, das Leben ist ein sich ständig veränderndes, scheinbar bewusstes Subjekt, als dass ich mich selbst betrachte. Und das mit einem Feld von sich ständig verändernden, trägen Objekten interagiert, die ich als von mir getrennt betrachte. Ja. Das heißt also, ich betrachte mich als diese Person, als eine lebendige Person. Ja. Und kann man sich jetzt vorstellen, ich weiß nicht, ob das jetzt, das auf jeden Fall interpretiere ich jetzt in dieses Bild hinein. Ja, ich sehe mich als lebendes Wesen und ich interagiere mit trägen Objekten um mich herum. Es können andere Menschen sein, heute spielt ja für uns, viele von uns das Handy eine große Rolle und der Computer, also für mich spielt das auf jeden Fall eine große Rolle. Kommunizieren mit vielen per E-Mail. Ich interagiere also mit Objekten. Ich sehe mich selbst als lebendig und ich interagiere mit Objekten und aber auch mit anderen Subjekten. Typischerweise sehen wir auch die anderen Menschen, sehen wir auch als Subjekte an, oder? Unsere klassische Sicht. Ja, aber auch die anderen Menschen und auch die ganzen Objekte sehe ich als getrennt von mir. Und das ist eben eine Sichtweise, die wir verändern wollen. Ja, das heißt also, wir wollen in welche Richtung? Was meint ihr?
Alle eins.
Wie bitte?
Alle eins.
Alle eins. Okay, das ist jetzt die höchste Perspektive. Bringt uns das für den Alltag etwas?
Eventuell, aber nicht so viel, um durch den Alltag durchzukommen. Nur einseitig.
Wir könnten halt ständig darüber sprechen, dass wir alle eins sind. Ja? Wer würde das Leben sich ja verändern? Aber es würde natürlich das Leben in dieser Form auch nicht mehr möglich machen. Ja, weil das Leben in dieser Form ist ja nur möglich, dieses Schauspiel ist nur möglich, dass halt jeder denkt, das bin ich. Wenn jeder wüsste, ich bin ja nur ein Schauspieler, ich bin eigentlich Bewusstsein und ich bin gerade hier auf einem intergalaktischen Trip, zufällig hier auf der Erde gelandet. Für eine gewisse Zeit hier und sehe das alles sehr distanziert, dann wird sich das so verändern. Das Leben, so wie es ist, ist nur möglich, weil alle denken, das bin ich. Ja, und es ist gut. Ja. Aber du hast natürlich recht, auf der obersten Ebene ist es so, das ist klar. Aber wir wollen eben, ist ja eben traditionelles Vedanta, will uns eben auch Anleitung geben für die verschiedenen Ebenen, also für die höchste Ebene. Der Fachbegriff ist der Paramatika Satyam, ja, also unsere Natur als Bewusstsein, alldurchdringend, ewig und vollständig und frei. Dann die nächste Ebene wäre Vyavaharika Satyam, ja, das heißt die empirische Ebene, also wie gehe ich mit diesen Dingen um, die mir hier wirklich begegnen? Ja, also wie gehe ich mit dem Objekten um, die faktisch jetzt hier sind. Und da will Vedanta uns auch Anleitung geben. Wie gehen wir damit um? Und natürlich ist gut, das Wissen, ich bin vollständig und alldurchdringend, dass ich das hier mit reinbringe, ja, dass das der Hintergrund ist. Aber trotzdem ist es halt wichtig, auch das anzunehmen, was auf dieser Ebene ist, und damit umzugehen. Ja. Und das will dann bedeuten, zum Beispiel, da werden jetzt verschiedene Perspektiven möglich, aber dass ich halt sage, ja, okay, ich bin Bewusstsein, vollständig und alldurchdringend, und ich bin jetzt gerade hier in einer Welt, ja, wo ich auch eine besondere Beziehung habe zu einem zweiten Subjekt, ja, zu dieser Person, und ich interagiere mit anderen auf dieser Ebene vorhandenen Subjekten. Ja. Aber das Wissen ist immer im Hintergrund, ich bin nicht diese Person. Ja. Und die anderen Personen sind letztendlich auch alle Bewusstsein. Die Vorstellung ist eben, es gibt ein Bewusstsein, ja, und durch die Kraft von Maya, ja, Unwissenheit, diese Mauer der Unwissenheit entstanden. Und die Position von Vedanta ist halt jetzt, schau dir die Situation ins Auge, ja, verstehe sie und mach das Beste draus. Ja. Also nicht negieren und zu fragen, warum und wieso und warum ich. Aber okay, dass die anderen unwissend sind, ist okay, aber warum ich? Ich bin doch der Schlauste und Beste. Man kann sich lange da in solchen Gedanken aufhalten, aber kann man sagen, bringt nicht viel. Ja. Sondern hier ist der Weg raus. Ja. Ja, die Schöpfung selbst ist nichts anderes als diese drei grundlegenden Energien. Ja, jedes bekannte Objekt in der Existenz, einschließlich des Wortes Energie. Das heißt also, das habe ich eben schon erklärt, ja, alles Was wir hier sehen oder sonst wie wahrnehmen, ist aus drei Gunas gemacht. Aus der Sicht der Quantenphysik kann man zum Beispiel Asphalt als Energie sehen. Kennt ihr auch. Wer kennt das oder vielleicht auch nicht. Aber quantenphysikalische Modelle sind ja wesentlich feiner, in wie vielleicht unsere alltägliche Vorstellung, dass dass beispielsweise Asphalt oder hier dieses Holz, ja, dass es halt fest ist und unveränderlich, das wäre vielleicht so ein alltägliches Verständnis. Wenn wir jetzt uns diese quantenphysikalische Brille aufsetzen, dann bedeutet das, es kann als Materie auftauchen oder auch als Energie. Ich kann es als Energie sehen. Und wenn ich dadurch tiefer hineingehe, dann bekomme ich natürlich ein anderes Verständnis für diese Welt. Ja, und ich bekomme auch ein anderes Verständnis oder auch eine andere Möglichkeit, damit umzugehen. Ja. Letztendlich all das, was wir hier haben, hier die Computer, Beamer, Handys, ja, das ist alles nur möglich aufgrund der quantenphysikalischen Modelle, ja, die schon zum Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts sind die ganzen Theorien entwickelt worden, ja, die von den verschiedenen, wie heißen die noch alle, Max Planck, Heisenberg, Bohr und so weiter. Ja, Einstein ein bisschen auch, er hat auch einige Sachen entdeckt. Und es hat aber auch lange gedauert, ehe das dann in Produkte beispielsweise umgesetzt wurde. Ja, das heißt, damit kann man, das ist letztendlich die Folge von bestimmten Theorien, die entwickelt wurden, die dann irgendwann umgesetzt wurden. Ja, und das ist eine völlig andere Sicht, die Dinge möglich macht. Und das können auch nur Menschen entwerfen, die sich damit genau auskennen. Wir sind keine Quantenphysiker, deshalb können wir keine Computer bauen. Ja, und das ist auch nur ein riesiger Prozess von Menschen, die das theoretisch durchdringen, die physikalischen Grundlagen schaffen, daraus dann Ingenieurtechniken entwickeln, um das zu produzieren. Ja, das sind die größten Industrien weltweit, ja, die Handy-Computerindustrie. Aber selbst das macht jetzt keine Aussagen über Bewusstsein. Quantenphysik bleibt immer an der Materie hängen. Versuch, weil wir haben eben das Konzept von Bewusstsein, ja, so wie es die Vedanta-Lehre hat, existiert dort nicht. Ja, zumindest nur in manchen Randbereichen. Es gibt auch so am Anfang, wie war das? Der Stoff, aus dem der Kosmos ist. Das ist so eine dreiteilige Serie. Da sind auch die ganzen Physikprofessoren von verschiedenen Universitäten, die auch über diese Grenzbereiche sprechen. Die auch sagen, ja, erinnere ich mich an einen Satz. Ja, wenn man das alles zu Ende denkt, dann sieht es so aus, als wenn diese Welt eine Projektion ist. Es gibt Forscher, die gehen von dieser materiellen Sichtweise auch dahin. Aber Vedanta ist eben dieses Gesamtpaket, ja, was auch das hat, was jenseits all dieser erschaffenen Dinge ist, das Bewusstsein, was ewig ist, alldurchdringend und frei, und integriert das irgendwie. Ja, ja, Gunas sind jetzt nicht irgendwie ein Konzept, ja, sondern sind unmittelbare Erfahrungen. Ja. Es kann sein, dass sie wie ein Konzept erscheinen, wenn man es das erste Mal hört. Aber wenn man sich da genau mit beschäftigt und versucht, das im Alltag anzuwenden, dann merkt man, das ist etwas, was unmittelbar, ja, beobachtbar, erfahrbar ist auch und auch, ja, beeinflussbar ist. Ja. Und das ist jetzt nicht etwas, was irgendwo abstrakt ist. Ja. Das ist umsetzbar. Ja, die Guna-Lehre hilft dir, verschiedene Energien zu identifizieren, zu kontrollieren und zu transformieren, damit du deine Ziele erreichen kannst. Du bekommst dadurch also eine Sicht auf die Welt und auch eine Sicht auf dich als Person und das, was du hier machst in der Welt, die dir hilft zu erkennen, was gerade notwendig ist. Ja? Also beispielsweise, wenn du, das Beispiel, was ich eben hatte, wenn du halt merkst, okay, du hast jetzt dich überarbeitet, ja, dein Geist wird dadurch halt ein bisschen trübe und träge, dann kannst du halt versuchen, natürlich, gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, wie du dieses Guna-Management jetzt betreibst. Also du könntest halt überlegen, okay, ich mache weiter, ich putsche mich irgendwie auf mit, was weiß ich, mit Wachmachen, Kaffee oder sonst irgendwie oder durch Motivationsreden. Ja. Oder ich akzeptiere, okay, gut, ich habe ein bisschen viel gemacht. Der Geist ist jetzt lange in Sattva und Rajas und der braucht jetzt halt ein bisschen Tamas. Ich gönne mir jetzt einen freien Tag. Ja. Das wäre so ein Schluss. Dann ist halt mein Geist wieder klar. Ja, und dann kann ich die Dinge, die notwendig sind, um meine Ziele zu erreichen, wieder tun. Ja. Das ist etwas, was für mich sehr hilfreich ist. Ja. Weil wenn du einfach nur immer dauernd auf dein Ziel hinausläufst und diese Schwankungen, ja, und diese Zusammenhänge der Gunas nicht erkennst, dann kannst du dich verirren. Ja, du kannst dich in deinen Zielen und deinen vielleicht unbegrenzten Wünschen verlieren, davon auffressen. Ja, und es ist immer nötig, das genau zu erkennen, wann du beispielsweise Pause machst. Aber natürlich auch genauso ist es halt wichtig, dass du dann nicht in Tamas stecken bleibst. Das ist natürlich nett. Eine gewisse Zeit, aber du musst halt immer der Beobachter, der Manager der Gunas sein. Wenn du dich damit identifizierst, kann es halt sein, ach, Tamas ist so schön, warum soll ich mir so einen Stress machen? Ich lasse hier meine Ziele sausen und ich mache einfach gar nichts. Ja? Ja, das heißt also, du musst also genaues Wissen darüber haben, was die Gunas sind, wie du sie beeinflussen kannst. Ja, und auch letztendlich, was dein Ziel ist. Ja? Dein Hauptziel, aber auch deine Nebenziele. Wenn ich halt nur hinter einem Ziel herlaufe und andere Sachen unberücksichtigt lasse, wenn ich mich nur an diesem einen oder nur an Zielen orientiere und nicht an gewissen Pflichten, zum Beispiel auf meinen Körper zu achten und auf meine Freunde, auf meine Beziehung zu achten oder was auch immer es ist, ja, dann geht halt was verloren. Ja, und dabei hilft uns die Guna-Lehre, ja, dass wir also das managen können. Ist Glück in Veränderung oder in veränderlichen Situationen möglich? Das fand ich auch einen schönen Satz, den habe ich jetzt mal. Würdest du nicht auch denken, dass ein sich ständig veränderndes Wesen, das versucht, dauerhaftes Glück in einem sich ständig veränderten Energiefeld zu finden, ein wenig verrückt ist? Jetzt so, wir haben ja jetzt eine gewisse Atmosphäre geschaffen, einen gewissen Blick, ja, auf, ja, wir sehen uns als, ja, Person, die in ein größeres Netzwerk eingebunden ist. Und es gibt viele Einflussfaktoren. Es gibt verschiedene Menschen in unserem Umfeld. In der Firma haben wir gerade schon aufgezählt, viele Menschen, Businesspartner, die da was wollen. Jeder hat eine eigene Agenda. Oder ist genauso in einem Yoga-Center. Yoga-Center gibt es auch viele Yoga-Partner, wenn man so will. Es gibt halt Yoga-Schüler, es gibt halt Lehrer, es gibt Manager oder Leiter vom Center. Hier, wir haben eine Centerleiterin, Center-Koordinator, Sevaka, ja, dann gibt es halt Mithelfer, Unterrichtende und so weiter. Es gibt da viele, viele verschiedene Rollen und jeder hat bestimmte Erwartungen daran. Ja? Und durch diese Impulse, die jeder da reinbringt, ist es halt etwas, was ständig sich verändert. Und wenn ich jetzt denke, ja, wenn ich jetzt so im Nachhinein betrachtet, sagte, ja, okay, so war es gut. Das, was ich jetzt, die Farben der Räume und die Personal, das Personal, was es hier ist und die Schüler, die, so war es gut, keine Probleme, so soll es immer bleiben. Macht das Sinn, zu sagen, darüber mein Glück zu definieren? Null Sinn, oder? Sondern wenn, dann muss ich auch akzeptieren, dass ich ein veränderliches Wesen bin in einem veränderlichen Umfeld. Und ich kann halt niemals irgendwie einen statischen Glückszustand erreichen, sondern wenn, dann kann ich halt den Glückszustand darin sehen, dass ich halt ein veränderliches Wesen bin in einer sich veränderlichen Umwelt. Kann man ja so sehen. Ist kein Problem. Ja, weil wenn ich halt denke, ich kann hier Glück finden, ja, in dieser sich veränderlichen Welt, ja, ab und zu kommt halt meine Veränderung in dieser in diesem Gebilde, was sich laufend verändert, von dem ich ein Teil bin. Ja, dann kommen halt gelegentliche Glücksmomente, wo ich halt Gedanken der Klarheit habe und wo typischerweise, wenn ich halt mal irgendwelche Ziele erreicht habe oder weil dann lassen wir ein bisschen los oder natürlich, wenn ich auf dem spirituellen Weg bin, gewisse Praktiken mache, dann kommt es auch manchmal. Ja. Aber auch nicht immer. Da träumt ja auch jeder Yogi von. Ich kriege das immer in meiner Yoga-Lehrerausbildung mit. Klar, die träumen halt davon, ja, ich bin irgendwann, ich mache das hier alles, hier Asana, Pranayama, Meditation. Ich bin ständig glücklich. Hey, also selbst wenn du Yoga machst, es kommt immer wieder, aber du kommst, bist auch dann, wenn du dich immer als diesen Yogi siehst, ja, diese yogische Person, ja, unterliegst du auch der Veränderung. Ja, und es gibt auch dann keinen. Es gibt halt manchmal Glücksmomente, aber es gibt genauso viele Unglücksmomente. Glücksmomente und Unglücksmomente, also in diesem Meer der Veränderung ist dauerhaftes Glück nicht zu finden. Ja, das können wir festhalten. Materielle oder spirituelle Ziele. Die Verfolgung materieller Ziele erfordert eine andere Guna-Zusammenstellung als die Verfolgung spiritueller Ziele. Ja. Also, ich weiß nicht, was ihr für Ziele habt, aber generell, wenn ich halt jetzt spirituelle Ziele habe, dann brauche ich natürlich einen höheren Anteil an Sattva, ja, in meinem Geist, in meinem Leben, als wenn ich jetzt beispielsweise materielle Ziele verfolge. Ja, wenn ich jetzt Wohlstand will, dann brauche ich halt mehr Rajas und Tamas in meinem Leben. Ja, weil Wohlstand beispielsweise ist halt immer ein Haus. Ich will ein Haus haben. Mein eigenes Haus. Nimm ein Tiny House. Das sind ja jetzt bei Juden so beliebt. Ich kenne auch welche. Die haben dann so einen, wie heißt der, Wohlwagen. Ja? Wohlwagen. Der wird auf so einem Zirkuswagen, oder Zirkuswagen sind auch beliebt so in der Yoga-Szene. Also ein umgebauter Zirkuswagen, oder es gibt so ähnliche Gestelle, kennt ihr noch früher, vom Schausteller, die ins Dorf kamen, so war das bei uns, die hatten halt so ein langes Gestell mit so einer Deichsel dran oder irgendwie so ein Trecker oder Unimog, der zog die. Ja, und wenn ich halt sowas haben will, dann muss ich eben auch einen Anteil von Rajas und Tamas haben, weil ich muss mich halt bewegen. Ja, ich muss halt Geld verdienen, um das zu bekommen, oder ich muss es selbst bauen. Ich brauche halt sehr praktisches, handwerkliches Wissen. Nehmen wir mal an, ich baue es selbst. Dann muss ich mich halt mit dem ganzen Holz und dem ganzen Eisen, Stahl, was ich alles habe. Ich muss mich ja damit genau beschäftigen. Ich muss also genau wissen, wie kann ich die umformen, wie kann ich die zusammensetzen zu diesem Wagen. Und das ist... Dann brauche ich halt eine andere Guna-Zusammensetzung, als wenn ich jetzt so ein Yogi bin, der da nur sitzt und meditiert oder nur geistige Konzepte hat. Dann bin ich halt viel subtiler. Ja? Versteht ihr? Also ich brauche eine andere Zusammensetzung der Gunas, aber nichtsdestotrotz hilft mir das Wissen über die Gunas auch bei der Erreichung meiner materiellen Ziele. Ja. Selbst wenn ich jetzt ein Materialist bin, das hat James ganz schön geschrieben, ja, also selbst wenn du ein Materialist bist, lies weiter. Es hilft dir. Aber wir gehen jetzt hier davon aus, wir sind Menschen, die natürlich auch materielle Ziele haben. Das ist okay. Aber unser Hauptziel ist Moksha. Wir wollen Freiheit. Ja? Freiheit jenseits dieses Veränderlichen. Ja? Wir wollen halt dieses Rätsel lösen. Ja, wer bin ich und was ist dauerhaftes Glück? Muss ich das suchen irgendwo draußen oder bin ich es? Ja, die Aussage ist letztlich, ich bin das. Und dadurch, weil ich es bin, kann ich es nirgendwo finden. Ja. Sondern ich muss halt einfach nur verstehen, dass ich es bin. Aber das ist schwer zu verstehen. Wofür? Was denn?
Um das zu verstehen, um das zu suchen. Wenn ich sage, ich muss es suchen. Also,
ja, das, das Dominierende muss natürlich Sattva sein. Das muss jeder selber wissen. Ich würde sagen, ich brauche auch immer wieder eine Portion Rajas, aber Rajas muss auch weg sein. Das heißt also, wenn zu viel Rajas da ist, dann ist zu viel Unruhe. Dann bist du halt hypnotisiert von anderen Dingen. Und dann siehst du das nicht, die Lösung. Ja. Deshalb ist ja auch ein dieser Guna-basierte Lebensstil oder erleuchtungsorientierte Lebensstil, hat James, glaube ich, hier irgendwo mal genannt, ist natürlich ein Lebensstil, der viel Sattva kultiviert. Ja. Das ist ja etwas, was wir beispielsweise jetzt auch in der zweijährigen Yoga-Ausbildung, Yoga-Lehrer-Ausbildung, wird das ja vermittelt, wie man das hinbekommt. Und es funktioniert. Ja? Man wird dadurch sattwiger, ja? Einen klareren Geist. Und für mich ist das immer schön zu beobachten. Wenn unser Ziel Moksha das Wichtigste ist, dann sollte eben Sattva das dominierende Guna sein. Natürlich brauche ich Rajas, um ja das aufrechtzuerhalten, und ich brauche auch, das heißt also, ich muss natürlich meine Aufgaben erfüllen, ich muss ein bisschen Geld haben, damit ich meine Wohnung habe. Oder. Aber man muss sich dann trotzdem natürlich auch immer der Position bewusst sein. Was will ich gerade? Was ist mir wichtig? Ja, ja, also wir gehen davon aus, wir haben hier ein spirituelles Ziel. Wir wollen Moksha, Freiheit. Und das Ziel ist wichtig in unserem Leben. Und wir wollen dem auch Zeit und Energie geben. Weil wir wissen, das Glück, das wir suchen, ist nicht in der Welt zu finden. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns von der Welt ganz zurückziehen müssen, aber wir sind in der Welt tätig, aber wir haben dann einen Blick darin. Ja, wir wollen frei sein von der Abhängigkeit von Objekten oder frei von der Abhängigkeit von Objekten für unser Glück. Ja. Als weltlicher Mensch denkst du halt, du musst bestimmte Objekte haben, um glücklich zu sein. Ja. Dein Partner, dein Kind, dein Geld, deine Wohnung, deine Ruhe, was auch immer sein mag, dass du nur von bestimmten Konstellationen Glück herausziehen kannst. Ja, und wir wollen halt lernen, dass unsere Natur Glück ist, dass wir unser Glück aus diesem Selbst, das wir sind, herausziehen. Aber einfach dadurch, dass ich das weiß. Ja. Und ich muss das nicht. Ich muss auch keine spirituellen Erfahrungen darüber haben, sondern ich muss nur die Überzeugung haben, dass meine Natur Glück ist. Aber das ist schwierig, weil viele andere Gedanken und Haltungen dem entgegenstehen. Und das ist die Unwissenheit, das ist die Mauer der Unwissenheit, und an der müssen wir arbeiten. Letztendlich bedeutet es, du siehst dich als den Beobachter des Glücks also der positiven Gefühle und der negativen Gefühle. Du bist immer das Subjekt, der Beobachter. Denn solange du dich als der Mensch siehst, der sich mit den Gefühlen und Gedanken identifiziert, weil das ist das Problem der meisten Menschen, der weltlichen Menschen, entweder wissen sie gar nicht, dass es sowas gibt wie Gedanken, sehr tamassig, ja, oder wenn Rajas dominiert, dann sind Gedanken und Gefühle für dich Befehle, du identifizierst dich mit ihm, ja. Und wenn Sattva stark ist, dann hast du eine gewisse Distanz dazu. Ja, dann kannst du sehen, okay, es ist nur ein Gedanke, der auftaucht, der wieder vergeht. Ich bin nicht der Gedanke. Ich bin der Beobachter. Ja. Ich bin immer losgelöst davon. Und es ist ein Vorschlag. Ein Gedanke, das ist dann das Ideal, dass ich halt nur dass ich alle Gedanken nur als Vorschlag sehe, den ich genau prüfe, und wenn ich den für sinnvoll halte, dann mache ich es, und wenn nicht, dann nicht. Also, dass ich keine bindenden Impulse habe. Weil das ist das, was die Menschen zu Robotern machen. Also Gefühle und Gedanken, die automatisch ablaufen, wenn dir jemand ein Wort sagt und du machst, zum Beispiel. Jetzt sehr plakativ gesagt. Oder wenn dich jemand beschimpft, du schimpfst zurück. Oder was auch immer. Obwohl du genauso sagen kannst, ja, hat nichts mit mir zu tun, was du sagst. Ich kann ganz entspannt bleiben. Aber es ist halt so ein Automatismus. Und das ist das, was uns unfrei macht. Freiheit, die wir suchen, ist nur möglich, wenn ich mich als dieses ewig freie Selbst sehe. Davon genauso überzeugt bin, wie du jetzt überzeugt bist, dass du die Person bist, die in deinem Personalausweis steht, die dann und dann geboren ist, bestimmte Eigenschaften hat, bestimmte Sachen durchlaufen hat, deine ganze Story, die da dran hängt. Wenn du genauso überzeugt davon bist, Selbsterkenntnis. Und die Person, von der du jetzt vielleicht denkst, dass du sie bist, und das Bewusstsein ist irgendwo weit weg, und du willst es haben, ja, das ist praktisch so ein Tausch, der stattfindet. Ja. Das Bewusstsein steht an der ersten Stelle, das ist meine Natur. Und natürlich habe ich hier auf dieser empirischen Ebene Dinge am Laufen, ja, Dinge zu tun. Aber das steht nicht, das ist nicht meine erste Natur, sondern nur, ja, Nebenjob. Ja. Eine Rolle, die ich spiele. Gnade oder Selbsterforschung. Freiheit ist kein Ereignis, da das Selbst bereits frei ist. Das ist auch immer etwas wichtig. Das ist nichts, was geschehen muss. Und es ist auch nichts, wo wir etwas für tun könnten, sondern es ist schon da. Wir sind alle Bewusstsein. Das sagen alle Schriften, alle Meister. Wir sind dieses Bewusstsein und wir sind frei. Ja. Das einzige Problem ist, wir wissen es nicht. Wir haben andere Überzeugungen. Ja, wir haben als Person die Überzeugung, wir sind nicht frei. Und das ist das Problem. Und die These darauf basierend, die These, dass eine unbewusste Anwendung von Guna-Wissen sich zufällig als Erleuchtung manifestieren kann. Ja, das hat James hier geschrieben. Wenn jetzt jemand irgendwie zu diesem Wissen gekommen ist, ich bin vollständig und frei, ewig und alldurchdringend, dann ist die These von James hier, dass es letztendlich geschehen ist im Leben dieser Person, dass also bestimmte Guna-Kombinationen kultiviert hat und dann in Lebenssituationen gekommen ist, wo halt diese Erkenntnis geschehen ist. Aber auf eben eine mehr oder weniger zufällige Weise. Und das ist auch immer ein Argument, wendet sich James gerne von Neo-Advaita-Lehrern, also die auf bestimmte Art und Weise dahingekommen sind, aber keine systematische Lehre haben, wie jetzt die Vedanta-Lehre. Ja, das ist das Argument von Vedanta, dass es eine seit vielen Jahrhunderten erprobte Methodik ist, ein Wissen ist, eine Vorgehensweise ist. Wenn du die durchläufst, dann ist das nicht nur für bestimmte Personen möglich, sondern der Anspruch ist, das ist so allgemeingültig, dass es für alle wirkt. Und es kann eben sein, dass manche andere nur das nachbilden, was bei ihnen funktioniert. Aber das muss nicht für jeden funktionieren. Nächster Schritt ist Warten auf Gnade, ohne Bemühung. Das ist auch weit verbreitet. Ja. Die höchste Lehre ist natürlich, du bist vollständig und frei, du bist dieses Bewusstsein. Ja, das stimmt. Ja. Aber das Problem ist, du weißt es nicht und du bekommst das Wissen nicht durch Abwarten. Ja. Diese Gnade regnet nicht vom Himmel. Du musst dich um deine Unwissenheit selbst kümmern, um das Auflösen deiner Unsicherheit, Unwissenheit. Die geht nicht durch das Warten auf Gnade weg. Deine Gedanken, die du denkst, die du immer wiederholst, die gehen halt nicht durch Abwarten weg. Vielleicht, aber es dauert lange. Ich weiß nicht, ob ihr so geduldig seid. Wird ja auch mal wieder gesagt, letztendlich, wir kommen alle zur Erleuchtung. Ja, aber ich bin auf jeden Fall ein Freund davon. Ich habe hier sonst nichts anderes zu tun. Dann mache ich hier sehr erprobten Sachen. Und für mich funktionieren die gut. Also ich muss nicht auf den Lotto gewinnen warten. Ich höre das auch oft. Ja, aber vielleicht am Ende des Lebens, wenn ich bestimmte Sachen mache, vielleicht kommt das am Ende des Lebens. Sehr spekulativ, oder? Ja, aber wenn ich immer in die Kirche gehe, mein ganzes Leben in die Kirche gehe, und dann kommt das doch, oder? Ist das sicher? Wollt ihr euch darauf verlassen? Wir haben eine begrenzte Lebenszeit. Das Argument von Vedanta ist halt, ja, such erst bei dir. Suche dich. Ja, suche dein wahres Selbst. Und dann findest du dich überall. Es ist besser, in sich die Fülle zu finden, ja, weil dann findest du Fülle überall. Wenn du innerlich im Mangel bist und dann diesen Mangel durch Äußerlichkeiten versuchst zu füllen, das ist etwas, was grundsätzlich nicht funktioniert. Ja, weil du suchst an der falschen Stelle. Wenn du die Wissenschaft der Energie verstanden hast, kannst du dir all die Gnade verdienen, die du brauchst. Ja. Das ist letztendlich ein Versprechen. Wenn du weißt, wie die Welt funktioniert und wenn du deine geistigen Instrumente kultiviert hast, ja, dann kannst du dich auch darum kümmern, dass die Gnade kommt. Ja, weil letztendlich ist ja ist etwas, was wir uns verdienen müssen. Erleuchtung bedeutet, Unwissenheit und ihre Auswirkungen abzulegen. Problem, Unwissenheit ist fest in uns verdrahtet. Überzeugungen, Meinungen, Vorurteile, Urteile, verzerrte Wahrnehmungen, Haltungen, Überzeugungen, die wir unhinterfragt weiter kultivieren. Das ist das Hauptproblem. Ja, wiederholen die. Mama hat uns das gesagt, Papa hat uns das gesagt. Damals hat das funktioniert. So ist das Leben. Das sind solche bestimmte Glaubenssätze, kann man es auch nennen, oder wie auch immer, die wir unbewusst wiederholen, nach denen wir uns richten im Leben. Und darin ist unsere Unwissenheit ausgedrückt letztendlich. Verschwinden diese falschen Vorstellungen von selbst? Schwierig, genau. Selbst. Es erfordert viel Anstrengung, sich überhaupt seiner Gedanken bewusst zu werden. Was denke ich da überhaupt? Ja, was kommt da? Und irgendwelche Glaubenssätze langsam auflösen. Das ist halt ein kultivierender Prozess. Also Arbeit an den geistigen Instrumenten ist unerlässlich. Das ist so, das ist ein wichtiges Argument von traditionellen Vedanta. Es reicht nicht, auf Gnade zu, sondern kümmere dich mit aller Energie und aller Zeit, die dir ja, nach Abwägen deiner Prioritäten sinnvoll erscheint, um dich darum zu kümmern. Wenn du eben schnell vorwärts gehen willst, Richtung Moksha, dann ja, gib so viel wie möglich an Zeit, so viel wie möglich an Zeit und Energie dort rein. Wir sind alle irgendwie, natürlich, wir gehen voran, aber wir sollten uns jetzt nicht viel drauf einbilden. Es ist halt einfach nötig, so viel reinzugeben, wie es irgendwie geht. Ja. Weil Lebenszeit ist knapp. Die Uhr tickt. Für alle gleich. Manche, ja. Man sollte halt nicht verschwenden. Deshalb soll man ja auch jeden Tag als Yogi an den Tod denken. Ja. Jeder Tag. Wir sterben ja nicht nur irgendwann, sondern wir sterben jeden Tag ein Stück. Als junger Mensch merkt man das noch nicht so, aber als älterer Mensch merkt man das. Es geht halt jeden Tag, sterben wir ein kleines Stück. Bestimmte Zellen, bestimmte Teile von uns. Und das ist halt einfach nur unsere falsche Definition von Tod. Dass wir halt sagen, okay, irgendwann, wenn dieser Körper dann sich ganz auflöst. Aber das geschieht ja kontinuierlich über viele Jahre. Und wenn wir uns das bewusst machen, das motiviert uns halt nach dieser Tür zu suchen, wo wir halt reinkommen und innen zu suchen und nicht weiter da irgendwo, wo es hell ist und wo alle rumlaufen nach Glück. Ja. Ja, ein erfolgreiches Leben erfordert einen erleuchteten Lebensstil. Nicht konforme Lebensstile verhindern den Erfolg. Ein erleuchteter Lebensstil hilft dir, schnell und effizient deine spirituellen oder materiellen Ziele zu erreichen. Also nicht konforme Lebensziele, die beispielsweise, die jetzt nicht Sattva fördern. Weil hier, so oft im Yoga und jetzt hier im Vedanta, spielt natürlich Sattva eine überragende Rolle. Wir wollen Sattva kultivieren, weil Sattva ist das Guna der Erkenntnis. Ja? Tamas ist die verhüllende, verschleiernde Guna, ja, und Sattva ist eben das, was uns erkennen lässt. Und das heißt also, ein sattviger Lebensstil bedeutet, jetzt in ein paar Worten, ja, du führst ein einfaches Leben, isst gesunde Sachen, bist Vegetarier, Antialkoholiker, nimmst keine Drogen, das sind jetzt ein paar von Yoga Vidya, ja, 5 Ks, keine Drogen, kein Alkohol, kein Tabak, kein Fleisch, kein Fisch, ja, gilt eben alles als tamassig und ein paar Sachen mehr. Ernährung, ja, dann halt Sadhanas machen, ja, bestimmte, also keine andere nicht schädigen, und dann nehmen wir jetzt mal die 5 Yamas und Niyamas, Ahimsa, Satya und so weiter. Also an diesen Dingen, das wären jetzt so ein paar Stichworte. Aber das wird ja später noch genauer erläutert. Ja, das heißt also, erleuchteter Lebensstil bedeutet eben, es ist halt ein disziplinierter und kultivierter Lebensstil. Und nicht halt irgendwas, was ich irgendwann mal gelernt habe, wo ich dann denke, ja, das hat mein Papa schon so gemacht, machen wir alle in der Familie so. Und deshalb halte ich mich weiter dran. Du musst halt irgendwann dazu bereit sein, okay, auch wenn 10 Generationen in deiner Familie das gemacht haben und alle um dich herum, wenn du hier weiterkommen willst, kann es sein, dass du dich von bestimmten Dingen verabschieden musst. Von bestimmten Nahrungsmitteln, bestimmten Gewohnheiten, vielleicht auch bestimmten Menschen, ja, von bestimmten Tätigkeiten. Es kann sein, dass die nicht konform sind, aber das musst du selbst rausfinden. Ja, es gibt keine Instanz, die das sagt. Ja, und es gibt einen Zusammenhang zwischen Lebensweise und Erfolg. Jeder hält Gesundheit für wertvoll, doch die am häufigsten gewählte Lebensweise in modernen materialistischen Gesellschaften ist diesem Wert abträglich. Ja, aber das bedeutet auch, wir müssen uns dann auch verabschieden. Wir müssen uns unsere eigene Welt schaffen. Ja? Auf jeden Fall in uns, aber zum Teil auch in dem Bereich, den wir beeinflussen können. Ich weiß noch, ich bin bin ja Vegetarier geworden in einer fleischessenden Familie. So meine Kinder damals, die waren noch klein. Weil ein Fleischesser kannst du auch nicht einfach sagen, ja, ich esse jetzt nichts mehr. Ihr dürft auch nicht mehr. Tauchen Herausforderungen auf, wie man damit umgeht. Aber wenn du merkst, du musst das jetzt machen, es soll jetzt sein, dann ist es auch wichtig, das zu machen und nicht zu sagen, ja, ach, ja, dann machen wir es auch. Ach, dann, okay, switche ich wieder zurück. Ja, weil dann lebst du halt nicht deine innere Wahrheit. Sondern pass dich nur an. Erst jetzt, nach 60 Jahren, beginnt die Öffentlichkeit Vermutungen anzustellen, dass der sinnlose Konsum von industriell verarbeiteten Lebensmitteln in Verbindung mit sitzenden Tätigkeiten mit so vielen Gesundheitsproblemen in Zusammenhang steht, ja, zum Beispiel Krebs. Jedem ist Gesundheit wichtig, aber die Lebensziele sind in der Regel nicht damit konform. Okay, das brauchen wir jetzt nicht weiter ausdehnen. Das ist jetzt so eine abstrakte Sicht. Die ist für mich jetzt auch nicht so interessant. Ich denke immer, ich kümmere mich um mich. Ich denke nicht, was die anderen machen, was die Gesellschaft, wie ungesund ist. Aber damit kann man sich lange aufhalten. Ich habe da auch, kann von mir auch sagen, dass ich da viel Energie vergeudet habe. Es ist wichtig, wirklich nur auf sich zu gucken und immer wieder zu sehen, was kann ich bei mir verändern? Darauf die Konzentration zu legen. Weil das bringt dich weiter. Wenn du nur versuchst, die Probleme der Welt zu lösen und darin zu kreisen. Oh. Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vashishyate Om Shanti 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 Om Frieden Frieden Frieden.
Traditionelles Vedanta, ein Podcast von www.yoga-vidya.de.